Hallo und herzlich willkommen zu Alle Bücher müssen gelesen werden von und mit Klaus Varias, dem besten und einzigen deutschsprachigen Podcast, der sich nur mit fantastischer Literatur auseinandersetzt. Und an dieser Stelle erstmal ein herzliches Ni Hao aus Taiwan. Und wie in jeder Woche geht es um zwei fantastische Bücher, die etwas gemeinsam haben, beziehungsweise eine Gemeinsamkeit haben. Und diese Gemeinsamkeit, also das Thema dieser Woche ist Klone, A Clone of My Own. Und die beiden Bücher, die ich dazu habe, sind Die Clans von Stratos von David Brin und Mind Overship von David Marusek. Ja, warum genau diese beiden Bücher? Um kurz zu machen, das Thema Klone in der Science Fiction ist ziemlich alt und ziemlich ausgereizt und ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Das läuft üblicherweise darauf hinaus, dass die Klone als Ersatzteillager für richtige Menschen missbraucht werden, oder sie werden als billige Arbeitskräfte missbraucht, oder sie werden als Soldaten missbraucht, oder man erschafft ein Duplikat von irgendjemand und so weiter und so fort. Alles langweilig, alles da gewesen, alles öde. Und diese beiden Bücher, die ich da habe, die unterscheiden sich da sehr positiv von diesen 0815 Thematiken. Und ja, deswegen werden wir die heute durchbesprechen oder zumindest mal kurz vorstellen. Und so kommen wir gleich zum ersten Buch, das wäre Die Clans von Stratos von David Brin. Ja, als erstmal, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Tja, ich habe es mir ziemlich sicher in einer Bahnhofsbuchhandlung gekauft. Das heißt, es war einfach ein Zufallsfund. Und ja, muss 1998 gewesen sein, also ist schon fast 20 Jahre her, ja, zumindest 15 Jahre. Ja, wie dem auch sei, bevor wir mit dem Buch anfangen, noch kurz zum Autor. Den habe ich nämlich nachgeschlagen auf der Wikipedia, das war ganz so uninteressant. Also David Brin ist in der Science Fiction ein Begriff, ist 1950 geboren und ist bekannt eigentlich für seine Uplift-Romane. Um jetzt kurz mal die vorzustellen, dass der David Brin hat sein Universum geschrieben, in dem es verschiedene intelligente Spezies gibt und in denen üblicherweise eine weniger intelligente Spezies mit Hilfe von einer Patronatsspezies abgeliftet, das heißt aufgewertet wird. Das heißt, man nimmt sowas wie Affen her und dann macht man sie intelligenter und gibt ihnen einen Raumflug und so weiter und so fort. Und ja, das war es jetzt im Großen und Ganzen. Ich finde die Idee ehrlich gesagt relativ eher langweilig, um es kurz zu sagen. Aber David Brin hat noch ein paar andere Bücher geschrieben und eben unter anderem auch diese Clans von Stratos. Und dieses Buch finde ich gar nicht so schlecht. Aber noch kurz, um David Brin fertig vorzustellen, was hat er für eine Ausbildung, was hat er für einen Beruf? Er hat einiges studiert, nämlich Astrophysik, Physik und Philosophie und hat einen interessanten Beruf, und zwar arbeitet als Sprecher und Konsultant für verschiedene amerikanische Unternehmungen, sagen wir es mal so. Und auf der Wikipedia sind dort erwähnt das Verteidigungsministerium, die CIA, Procter & Gamble, SAP und Google. Ja, ich weiß nicht, was ich von SAP halten soll, aber der Rest ist, naja, okay, lassen wir das einfach mal. Also, tja, er hat den Normen gemacht in der Science Fiction, sagen wir mal so, und er hat eben dieses Buch geschrieben, um das es in dieser Woche geht. Ja, dann reden wir einfach am besten gleich über das Buch und machen es ein bisschen kürzer, weil das zweite Buch wird etwas länger brauchen zum Besprechen. Also, worum geht es in Die Clans von Stratos? Wo spielt das Buch denn überhaupt? Das Buch spielt auf einer Welt und diese Welt heißt Stratos. Die ist im Großen und Ganzen erdenähnlich, also es gibt da nichts wahnsinnig Bemerkenswertes drauf. Ist eigentlich nur für die Kulisse, für die Handlung und ja, wann spielt das Ganze? Ein paar tausend Jahre in der Zukunft, das ist ein bisschen unklar, aber eigentlich auch nicht so wichtig. Was ist das Besondere an dieser Welt? Und das Besondere an dieser Welt, das sind die Menschen, die auf ihr leben. Und zwar handelt es sich bei Stratos anscheinend um eine menschliche Kolonie, nur dass die Menschen nicht mehr so ganz klassisch menschlich sind, sondern die haben einen Twist. Und zwar schaut das so aus, dass Männer und Frauen verschiedene Fortpflanzungszyklen durchlaufen. Beziehungsweise ist es einfach so, dass Frauen im Winter scharf werden und Männer werden im Sommer scharf. Und das ist ein bisschen kompliziert, aber es ist im Prinzip so, also kompliziert ist es nicht, aber es ist eben so, dass Frauen im Prinzip zweimal im Jahr schwanger werden können. Also die Jahre dauern ein bisschen länger, deswegen ist es nicht so ein großes Drama. Aber es schaut so aus, dass Frauen im Winter schwanger werden können und im Sommer schwanger werden können. Also, gibt es Sommer- und Winterkinder, die jetzt quasi im Sommer gezeugt werden und im Winter geboren, beziehungsweise Winter gezeugt und im Sommer geboren werden. Und der Unterschied ist das, dass Die Kinder, die im Sommer gezeugt werden, also immer von einem Mann und einer Frau, diese Kinder sind ganz normale Kinder. Also die sind so ein Mix aus den Genen der Mutter und des Vaters und sind entweder Bub oder Mädchen und im Großen und Ganzen so eine Zufallsmixtur, halt wie halt auf unserer Welt auch. Der Unterschied ist nur das, wenn die Frauen im Winter Sex haben und ein Kind empfangen, dann ist dieses Kind immer ein Klon von der Mutter. Das heißt, ja, wann immer Frauen im Winter eben Sex haben, dann bekommen sie eine kleine Version von sich selber und das führt zu diesen komischen Clans von Stratos. Und zwar muss man sich das Ganze ungefähr so vorstellen, dass wir eine Gesellschaft haben und diese Gesellschaft besteht zum überwiegenden Teil aus Frauen. Und zwar muss man sich eben so vorstellen, dass wenn zum Beispiel eine Frau besonders gut backen kann und eine Bäckerei aufmacht und zu gewissen, ja, sagen wir so, Reichtum oder Vermögen kommt, dann kann sie es eben leisten, diese Winterkinder in die Welt zu setzen. Und diese Winterkinder sind im Prinzip ein Klon von der Frau und haben mit ein bisschen Glück eben auch dieses Talent zum Backen von dieser Frau geerbt. Das heißt, wenn immer eine Frau eine ökologische Nische findet, wo sie besonders gut drin ist, dann breitet sie sich in dieser Nische aus und macht im Prinzip ihr eigenes Franchise auf. Das haben wir überall und deswegen haben wir immer diese Clans. Tja, wie soll ich jetzt sagen, die man sich am besten vorstellen kann als Familienunternehmen und McDonald's, so als eine Mischung. Also wenn jemand eine Frau gut kochen kann, eine gute Restaurants betreibt, ist die Chance eben groß, dass sie Kinder in die Welt setzt, die eben auch diese Gabe geerbt haben und sie breitet sich halt in ihrer ökologischen Nische aus. Bei den Männern schaut das Ganze weniger gut aus. Also wie gesagt, es gibt diese Sommerkinder, diese Winterkinder und diese im Sommer gezeugten, aber im Winter geborenen Kinder, also Winterkinder, da schaut das so aus, das sind die entweder Buben oder Mädchen. Wenn es ein Bub wird, dann geht dieser Bub zu den Männern, die getrennt von den Frauen leben. Und wenn es ein Mädchen wird, dann wird es im heimatlichen Clan großgezogen, allerdings ohne große Liebe. Einfach deswegen, weil es ja schon klar ist, dass dieses Winterkind nicht beim Clan bleiben kann, weil es einfach nicht die genetische Grundlage dafür mitbringt. Das heißt, wir haben so eine Art stiefkinderlich aufgezogene Winterkinder, die dann mit ihrer Volljährigkeit quasi entlassen werden und dann irgendwo in der Welt draußen ihre ökologische Nische finden, was den meisten natürlich nicht gelingt. Die meisten hängen an irgendwelchen Hilfsarbeiterjobs fest. Und tja, aber einigen gelingt es eben doch und dadurch erneuert sich eben die Gesellschaft. Das heißt, wenn irgendeine Frau irgendwas findet, was besonders gut kann, dann entsteht ein neuer Clan. Also so funktioniert das ganze die ganze Gesellschaft auf diesem Stratos. Und ja, man muss eben dazu sagen, dass Männer und Frauen eben anscheinend irgendwie verändert worden sind, weil wie gesagt, so ist wie ein Sexualtrieb gibt es eigentlich in dem Sinn nicht mehr. Und es ist halt ziemlich ungünstig, dass Frauen und Männer zu verschiedenen Zeitpunkten scharf werden. Und zwar wird das Ganze unterschiedlich aktiviert. Also wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann werden Frauen durch das Nordlicht angeregt und Männer werden durch Hitze und den Geruch einer Blume angeregt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Führt dazu, dass es praktisch überhaupt gar keinen Sex gibt. Und wenn es doch eben Sex gibt, dann hat einer der Partner keine Lust drauf. Entweder haben die Männer keine Lust drauf, weil Winter ist, oder die Frauen haben keine Lust drauf. Und so hat man eben eine Gesellschaft, in der Sex keine großartige Rolle mehr spielt, weil einfach kein Spaß damit verbunden ist im Großen und Ganzen. Und tja, und durch diese Trennung und das Absondern der Männer gibt es auch weniger Gewalt in dieser Gesellschaft. Wie ist das generell? Oder so was in dem Buch wird das so erklärt, dass Männer grundsätzlich eher gewalttätiger sind und dass diese Gewalttätigkeit oder dieser Hang zur Gewalttätigkeit an den Sexualtrieb geknüpft ist. Und da diese Männer die meiste Zeit im Jahr eigentlich nicht scharf sind, sind sie auch nicht besonders gewalttätig. Tja, leben aber abgesondert von der restlichen Gesellschaft und es gibt auch nicht so besonders viele Männer. Also allein schon, wenn man normales Geburtenverhältnis voraussetzt, dann ergibt sich das durch die ganzen Klone, dass man ungefähr 75% Frauen hat und 25% Männer. Es dürften allerdings noch weniger sein, weil es einfach weniger Winterkinder gibt als wie Sommerkinder. Und diese Männer leben halt in ihren Enklaven. Und die einzige ökologische Nische, wo die sich noch über Wasser halten, das ist im Prinzip die Schifffahrt. Ja, was das angeht, die ganze Ökologie oder die ganze Technik auf dieser Welt, die steht irgendwie ungefähr so, tja, in der frühen Neuzeit, sagen wir es mal so, also im 18. Jahrhundert oder so. Das heißt, es gibt Pferde, es gibt Schiffe, die über den Ozean segeln und so und so weiter und so fort. Aber Internet gibt es, glaube ich, nicht. Oder doch, weiß jetzt gar nicht. Jedenfalls, Pferde sind noch gang und gäbe, Autos eher weniger und wir haben einen relativ niedrigen technologischen Standard, sagen wir es mal so. Ja, das ist immer die Ausgangssituation. Also, der Leser kann sich eigentlich so darunter vorstellen. Und jetzt kommen wir zu unseren beiden Hauptprotagonisten. Das sind nämlich Maya und Laie. Das sind jetzt Winterkinder, das heißt, die sind keine Klone ihrer Mutter. Und aber durch einen Zufall sind sie nämlich Zwillinge. Und wenn ihr es jetzt in dem Kontext nichts sagt, Zwillinge sind nichts anderes als wie natürliche Klone von sich selber, mehr oder weniger, wenn man es mal überspitzt sagen will. Und sie haben halt die Idee, dass sie halt diesen Zufall, dass sie eben Zwillinge sind, zu ihrem Vorteil ausnutzen wollen. Sie wissen natürlich, dass wenn sie volljährig sind, dass sie den Clan verlassen müssen. Was das angeht, nur eine kleine Nebenbemerkung, der Clan, in dem die beiden geboren werden, ist der Clan Lamatia und der ist tätig im Bankgeschäft und In- und Export. Und ist relativ reich, weswegen auch die Winterkinder, also die ungeliebten Stiefkinder, eine ziemlich gute Ausbildung genießen und zumindest nicht wie Dreck behandelt werden. Was in anderen Clans aber gang und gäbe ist. Ja, das ist mal das. Also jedenfalls haben wir diese beiden Schwestern, diese beiden Zwillingsschwestern. Und die Idee, die sie haben, ist, dass sie sich nicht als Winterkinder ausgeben, sondern eben als die Klone ihrer Mutter, mehr oder weniger, nur dass es die Mutter halt nicht gibt, dass sie Zwillinge sind, wollen sie nicht verraten. Jedenfalls mit diesem Plan treten sie in die Welt hinaus und dieser Plan geht auf eine ziemlich witzige Weise total in die Hose und zwar liegt das an ihren Namen, Maya und Laie. Und zwar ist es so, dass es in dieser Welt anscheinend eine Geschichte gibt über, also sowas wie bei uns Romeo und Julia kann man sich vorstellen, also da gibt es da eine Geschichte über zwei Schwestern, die Zwillinge sind, die sich als Sommerkinder ausgeben und so quasi Geschäft gründen wollen. Und in dieser Geschichte heißen eben die Hauptpersonen auch Meier und Laie. Das heißt, ihr ganzer supergeiler Plan ist schon, tja, zu ihrer Geburt vereitelt worden. Und das ist ein witziges Detail. Also hat nicht viel Einfluss auf die weitere Geschichte, aber wird schön rübergebracht, sagen wir es mal so. Ja, dann kriegen wir erstes einmal die Welt vor Augen geführt. Mai und Leia sind natürlich unterwegs und müssen sich erstmal durchschlagen mit verschiedenen Hiwi-Tätigkeiten und hoffen natürlich, dass sie irgendwann ihre Nische finden. Tja, es geht halt um den Planeten herum und wir bekommen halt diese Clan-Gesellschaft vor Augen geführt. Wir bekommen auch einen Einblick in die männliche Gesellschaft. Liegt daran, dass ich glaube, Mai und Leia dann auf ein Schiff anheuern und über die Welt segeln. Also das sind nicht exklusiv den Männern vorbehalten, aber Männer sind halt, machen eigentlich nicht viel was anderes, als wie mit auf Schiffen segeln. Ja, und dann bekommen wir einen Haufen Drama und Action geboten. Tatsächlich ist es so, dass da irgendeine Verschwörung ist im Gange. Was genau wissen wir noch nicht. Und tja, es gibt einen Haufen Scharmützel und Maya landet in einem Gefängnis drinnen und in diesem Gefängnis trifft sie einen weiteren Hauptprotagonisten, Name schon wieder vergessen, und dieser Hauptprotagonist entpuppt sich als Mann, aber nicht als Mann von Stratos, sondern als Mann aus dem Weltraum. Anscheinend haben wir es hier mit einem Weltraumfahrer zu tun und der erklärt dir eben, dass es sich bei Stratos anscheinend um eine menschliche Kolonie handelt, die aber irgendwie einen Anschluss an den Rest der Menschheit verloren hat und dass tja, das Leben auf Stratos nicht ganz normal für Menschen ist. Also diese komische Fortpflanzungsmethode und diese komische, tja, der gedrosselte Sexualtrieb, das ist nicht ganz menschlich und so weiter und so fort. Und so entspinnt sich halt eine Geschichte, die vor allem um diese Verschwörung gibt, die es auf diesem Planeten gibt, die halt auch ein Ziel verfolgt. Und andererseits will man natürlich herausfinden, was auf diesem Planeten eigentlich passiert ist, das eigentlich zu dieser Gründung der Clans geführt hat. Beide Fragen werden aufgeklärt und wenn man es auf Wikipedia nachliest, dann hat dieser Roman einiges an Beachtung gefunden im englischen Sprachraum, auf Deutsch leider nicht, weil nämlich das Titelbild so unfassbar scheiße ist. Also wer sich das mal auf Amazon anschauen will, das Titelbild ist echt nur wahnsinnig cheesy, also furchtbar.
Kann man viel drüber sagen. Tja, wie der Marseille, auf Englisch hat dieser Roman jedenfalls einiges an Resonanz bekommen, weil er halt verschiedene Thematiken aufgreift. Also es gibt einen dystopischen Aspekt, weil man eben, tja, weil es eben verschiedene Aspekte in dieser Gesellschaft gibt, wo das Individuum ziemlich unterdrückt wird, allein schon aus dieser ökologischen Notwendigkeit der Fortpflanzung, sagen wir es mal so. Und wir haben aber auch einen ziemlich feministischen Anspruch drinnen im Roman, der eben dieses, sagen wir sozusagen, feministische Utopia beschreibt. Und ja, was das angeht, das Buch am besten selber lesen oder wenn man fürs Buch zu faul ist, einfach einen Wikipedia-Eintrag lesen. Da wird darüber noch mehr geschrieben über diese beiden Aspekte. Witzig ist, dass die eben beide in diesem Buch verarbeitet werden und es ist auch sehr witzig, dass das alles aus einer einzigen Prämisse abgeleitet wird. Und zwar, es geht im Prinzip einzig allein um diese komische Fortpflanzung. Die ganze Gesellschaft baut sich um diese Laune der Natur, sagen wir es mal so, herum auf und alles, was darauf abfolgt, ist eigentlich relativ logisch. Ja, das jetzt zu der Geschichte, zu den Personen. Was haben wir jetzt da noch? Elemente, Winterkinder und Sommerkinder haben wir angesprochen. Männer sind gewalttätig, ja, das wird dann von dem Buch postuliert. Da kann man einfach mal so durchgehen lassen. Was noch drin ist, ist eben, dass wir eine sehr stabile Gesellschaft haben. Weil, wie gesagt, dieser Planet, den gibt es schon seit mindestens seit 1000 Jahren und eigentlich hast du drauf keinen einzigen Krieg gegeben. Also, so viel zum utopischen Aspekt zu dem Ganzen. Und noch ein Element, was in dem Buch drinnen ist, das ist das sogenannte Spiel des Lebens. Tja, was das angeht, in dem Buch ist es eben so, dass Männer ziemlich scharf auf Spiele sind, also auf Brettspiele, auf alle möglichen Art von Spiele. Und das populärste Spiel in diesem Buch ist das sogenannte Spiel des Lebens. Das ist tatsächlich ein Spiel, das es in der wirklichen Welt auch gibt, obwohl es nicht wirklich ein Spiel ist. Beim Spiel des Lebens handelt es sich um so eine Art tja, Nachweis, dass komplexe Muster aus Chaos entstehen können. Wer sich dafür interessiert, einfach mal googeln, das gibt es als Flash-Animation. Dann erfahrt man bestimmt mehr drüber. Und in dem Buch wird dieses Spiel des Lebens also praktisch gespielt von den Männern auf ihren Schiffsreisen. Es nimmt einen ziemlich großen Teil von dem Buch ein und das ist ein Problem, weil das Spiel eigentlich nicht viel was mit der Handlung zu tun hat. Also, um generell zu sein, wenn man diese geile Welt jetzt vor Augen hat, dann möchte man eigentlich wissen, was da eigentlich los ist, was da gespielt wird. Aber, und das wird da auf Amazon kritisiert zu dem Buch, in dem Sp Buch passiert zu viel nebenher. Also wie gesagt, wir haben dieses Spiel des Lebens, was einiges in Anspruch nimmt. Das soll man sich so vorstellen, als wie wenn alle Leute Schach spielen würden, was komplett langweilig ist für jemanden, der sich dafür interessiert und wo eigentlich tja, die Zeit dafür verwendet werden sollte, dass das weitergebracht wird in der Handlung. Und das andere Problem, was in dem Buch ist, dass es ziemlich viele lame Action-Sequenzen gibt. Also es gibt mehr Action im Buch, als wir das Buch eigentlich brauchen würde, als mehr als wie der Leser eigentlich lesen würde. Es gibt da noch, was weiß ich was, Seeschlachten, da. Ich will gar nicht drauf eingehen und ist eigentlich für das Buch gar nicht mal so wichtig. Also, lass mal das mal. Ja, Lesung aus dem Buch kann ja da keine anbieten, weil das Buch habe ich daheim auf Papier mal rumliegen. Und wie gesagt, ich bin jetzt hinter der Wahn. Tut mir leid. Ja, aber dann lassen wir es für ein Buch noch gut sein. Achso, eine Anmerkung muss ich noch machen. Und zwar, ich habe noch ein anderes Ding von David Brin konsumiert. Da behandelt es sich gar nicht mal um ein Buch, sondern um ein Computerspiel. Und zwar, es hat damals auf der Dreamcast, auf der Sega Dreamcast, ein Computerspiel gegeben, das hat geheißen Echo the Dolphin. Das nur als Vollständigkeit halber. Also Brin hat diese Uplift-Romane geschrieben und in diesen Uplift-Romanen spielen Delfine eine tragende Rolle. Und deswegen hat er tatsächlich anscheinend auch die Story geschrieben, auf denen dieses Spiel beruht. Um es kurz zu machen, man muss mit den Delfinen herumschwimmen und einiges an Rätsel lösen. Das Spiel hat mich damals ziemlich beeindruckt, einfach vom Setting her. Weil man muss zum Beispiel auf irgendeiner, tja, in einem von Menschen verseuchten Meer und mal rumschwimmen durch riesige, monströse Maschinen, die sich den Planeten fressen, ist sehr schön gemacht. Also, ein Dreamcast wird wahrscheinlich keiner mehr daheim haben, aber man kann es sich mal auf YouTube anschauen. Das ist echt sehr bemerkenswertes Spiel, das mir immer noch in Erinnerung geblieben ist. Und vor allem die Story war auch gar nicht so übel. Ja, das sind meine beiden Begegnungen mit David Brin. Entschuldigung. Ja. Aber komme jetzt zum Buch Nummer 2 und das ist eigentlich der Grund, warum ich diesen Podcast diese Woche mache. Und um es genau zu sein, ich habe den Podcast gestern schon mal aufgezeichnet und ich habe heute wieder gelöscht, beziehungsweise ich habe einen Folder, da habe ich jetzt nur Outtakes drinnen und dieser Podcast von gestern, der 1 Stunde und 10 Minuten gedauert hat, der ist da drinnen gelandet, weil er einfach zu schlecht war für meine ohnehin niedrigen Qualitätsstandards, haha. Aber bei dem Buch habe ich wirklich ein Problem, was das Besprechen angeht, weil es ist nämlich so vielschichtig. Also ich wollte gestern die Story besprechen und dann habe ich gemerkt, oh, die Story kann man gar nicht besprechen, wenn man das nicht besprochen hat. Oh, dieses Element kann nicht besprochen, wenn man das Hintergrundwissen gar nicht hat. Oh, das Hintergrundwissen kann man gar nicht verstehen, wenn man nicht weiß, was für ein Stil Marusek eben verfolgt und so weiter und so fort. Das war einfach ein riesengroßes Durcheinander und deswegen muss ich den Podcast heute komplett anders machen, weil ich einfach die Story gar nicht erzählen kann. Es führt zum Hundertsten ins Tausendste, aber bevor ich jetzt mit dem Buch anfange, erst einmal, wie heißt das Buch überhaupt? Das Buch heißt Mind Over Ship von David Marusek und ja, wie bin ich dazu gekommen? Gekommen bin ich über Standard SF Rundschau, die an dieser Stelle wieder mal empfohlen sein soll. Also jeder, der den noch nicht gelesen hat, das sollte die bitte unbedingt lesen. Einfach deswegen, weil die Reviews da drinnen allererste Sahne sind. Und man bekommt immer wieder erstaunlich gute Buchtipps, was man halt so lesen könnte. Tatsächlich wurden die beiden Bücher von Marusek in dieser Rundschau besprochen. Das heißt Counting Heads und Mind Over Ship. Aber die waren auf Englisch und zur damaligen Zeit wollte ich kein Englisch lesen. Wie dem auch sei, Marusek hat auch eine Kurzgeschichtenband geschrieben und dieser Kurzgeschichtenband heißt Wir waren außer unser Glück. Ich habe diese Kurzgeschichten gelesen und die waren einfach der Hammer. Also hammergeil und ich habe sie tatsächlich schon gesprochen, genauso wie den ersten Band von Marusek, Counting Heads. Das ist der Podcast Nummer 5, wer sich dafür interessiert, einfach mal nachhören. Wie dem auch sei, jetzt bespreche ich eben die Fortsetzung zu diesem Roman. Die Fortsetzung heißt Mind Over Ship und wie gesagt, ich habe ein Problem, weil das Buch ist auf Englisch erschienen, es ist vor Jahren erschienen, es wird wahrscheinlich nie übersetzt werden, es ist der zweite Teil von etwas. Wie soll ich so etwas besprechen, wenn die Geschichte komplex ist, vielschichtig ist, wenn die Thematik interessant ist, wenn die Stilistik interessant ist und so weiter und so fort. Und ich wollte letzte Woche die Story besprechen und gestern wollte ich das machen. Und es hat einfach überhaupt gar nicht funktioniert, weil es einfach das Buch nicht so funktioniert. Und ich habe heute das Ganze durchgedacht während meiner langweiligen Arbeit und ich bin zum Schluss gekommen, ich verrate über die Story einfach überhaupt genau gar nichts. Mache ich einfach nicht. Also, ich rede nicht über die Story, was da in dem Buch passiert, über den Plot und so weiter und so fort. Ich rede nur über die Elemente und Textpassagen und so weiter und so fort. Und das mache ich vor allem deswegen, weil die Story gar nicht passiert in dem Buch. Das ist ein bisschen kompliziert. Also, wenn man ein normales Buch schreibt, dann gibt es einen Plot, man kriegt die Welt geschildert und so weiter und so fort. Und es gibt ein Ziel, auf das das Buch hinsteuert. Und wir bekommen normalerweise eine Beschreibung, die halt zielführend ist. Und bei Marusek ist es genau umgekehrt. Der schreibt ein Buch um die... Moment, das war jetzt Skype, das muss ich ausschalten. Sonst wird es ja noch laut. Also, Marusek schreibt eben eine Story um das herum, um das es eigentlich geht. Und worum es in dem Buch eigentlich geht, das ist der Verrat der Eliten an der Menschheit. Ja, das ist das Hauptthema. Das heißt, es geht um so Kapitalismus in seiner Reinkultur und der Kapitalismus hat eben dafür gesorgt, dass einige Leute unfassbar reich und mächtig sind und die verarschen den Rest der Menschheit. Das wird in dem Buch aber nirgends gesagt, das ist alles, es wird nicht ausgesprochen, es wird nicht angedeutet, das ist einfach etwas, was sich der Leser zusammenreimen muss in dem Buch, genauso wie er sich alles andere zusammenreimen muss in dem Buch. Wir bekommen eine Beschreibung von der Welt und was Menschen darin tun, aber die wirklich wichtigen Themen werden im Buch einfach nicht und nicht angesprochen. Um jetzt nur ein Beispiel zu geben, oder um viele Beispiele zu geben, weil es geht halt nur um Elemente. Das Thema dieser Woche ist eben Klone und von Klonen wimmelt es in dem Buch nur so, weil Wie soll ich das jetzt sagen? Weil Klone den größten Teil der Menschheit darstellen, sagen wir es mal so. Und was man jetzt wissen muss, was in dieser Welt besonders ist, das ist eben so, dass tja, die Unsterblichkeit entdeckt wurde. Das heißt, jeder Mensch kann sich eben einer Behandlung unterziehen. Also man steckt sich, muss jedes Jahr oder so einmal einchecken in einem Kurhotel, sagen wir es mal so, man bekommt dort eine Behandlung, die dauert 2, 3, 4 Tage oder so, und dann ist man wieder ein Jahr jünger oder auch 2 Jahre jünger. Kostet halt entsprechend. Jedenfalls führt das dazu, dass Menschen jetzt prinzipiell unsterblich sind. Ja, also sie sterben zumindest an Altersschwäche oder Krebs oder Alzheimer oder so. Es gibt keine Krankheiten mehr, es gibt ewige Jugend und ewige Gesundheit. Menschen sterben halt nicht mehr einfach so, wenn sie mal sterben, dann durch Gewalteinwirkung. Also wenn jemand eine Kugel in den Kopf bekommt, dann wird er auch noch sterben, aber das passiert eigentlich auch nicht so wahnsinnig oft. Tatsächlich ist die Medizin äußerst fortgeschritten. Das sehen wir schon an einem anderen Element, und dieses andere Element ist eben Ella Starke, das ist die Überlebende von einem Raumschiffabsturz. Und zwar ist der Raumschiff abgestürzt und in die Anden gedonnert. Es hat eine riesen Explosion gegeben, und man möchte meinen, dass da nicht viel übrig bleibt, was zum Retten ist. Aber Ella Starke hat überlebt, und überlebt in Anführungszeichen. Ihr Kopf wurde eingeschlossen in einen Rettungshelm. Das heißt, nur ihr Kopf, der Rest vom Körper ist verbrannt, explodiert, denn der existiert einfach nicht mehr. Aber der Kopf reicht eben aus, dass man aus diesem Kopf tja, einen neuen Körper klonen kann. Und kleine Anmerkung, das kann man zwar, kostet aber wahnsinnig viel Geld, und ist ja deswegen möglich, weil Ella Starke vermutlich zu den 10 reichsten Personen des Planeten zählt, jetzt mal grob geschätzt. Und ja, diese Behandlung kostet halt unglaublich viel, aber immerhin ist sie möglich, sagen wir es mal so. Und ja, das zeigt an, dass die Medizin auf einem ziemlich hohen Stand ist. Und wie gesagt, es gibt Unsterblichkeit für jeden. Und eine Folge davon ist es eben, dass es keine Kinder mehr gibt, weil der Planet ist eben endlich, und man kann nur eine Sache haben, entweder Kinder oder Unsterblichkeit. Und tja, da schaut es eben so aus, dass im Prinzip jeder die Möglichkeit hat, unsterblich zu sein, aber es für niemanden erlaubt ist, Kinder zu haben. Also jeder Mensch ist sterilisiert von Geburt an, wenn mich alles täuscht, und Kinder in die Welt zu setzen ist erstens mal hochgradig illegal und zweitens nicht einmal so einfach, weil tja, ziemlich viel dagegen steht. Also kurz gesagt, es gibt keine Kinder mehr, es gibt noch ganz wenige Kinder auf der Welt. Die sind so selten wie Banderbären. Also ich nehme mal an, oder es kommt in den Buch so rüber, dass jedes Jahr auf der ganzen Welt vielleicht 100 oder 1000 neue Kinder gezeugt werden. Das heißt, Kinder ist einfach etwas, das gar nicht mehr stattfindet. Das existiert nicht mehr in der Gesellschaft. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen grob gesagt, weil es gibt doch noch ein bisschen was noch existiert von Kindern. Es gibt sogenannte virtuelle Kinder. Das heißt, es gibt einen Haufen Leute, die natürlich gerne Kinder hätten, aber sie können sie nicht haben. Pech gehabt. Also, was das angeht, das ist halt eine politische Entscheidung gewesen. Das heißt, es gibt Kinder für niemanden, man kann keine Kinder haben, egal ob man jetzt das Unsterblichkeitsprogramm in Anspruch nimmt oder nimmt. Also man hat zwar das Recht zu sterben, aber man hat nicht das Recht, Kinder in die Welt zu setzen, weil der Planet ist halt ziemlich überlastet und so weiter und so fort. Und das ist halt die Situation. Und jetzt muss man sich natürlich schon fragen als Leser, wie passen eben diese Klone in diese Gesellschaft, in diese unsterbliche, kinderlose Gesellschaft. Und zwar schaut das eben so aus, dass es in dieser Gesellschaft ja, Unternehmen gibt. Also riesige Unternehmen. Das Hauptunternehmen, mit dem wir es zu tun haben in diesem Buch, ist Applied People. Und Applied People produziert tatsächlich Klone. Und zwar gar nicht mal wenig davon. Es wird so eine Hausnummer genannt, dass Applied People alleine über 5 bis 10 Millionen Klone gebietet, sagen wir es mal so. Oder dass das der, tja, das Besitzverhältnis oder das Arbeitsverhältnis dieser Klone zu ihrem Arbeitgeber, das ist ein bisschen seltsam, sagen wir es mal so. Oder reden wir einfach mal kurz über die Klone. Was sind das für eine Klone, und warum gibt es die überhaupt, oder was machen die überhaupt? Und zwar schaut das Ganze so aus, dass wir sogenannte Klonlinien haben. Also, um jetzt nur ein Beispiel zu nehmen, in dem Buch taucht eine Krankenschwester auf, und alle Krankenschwestern haben denselben Klon Also sind dieselben Klone. Und diese Klonlinie hat einen Namen, der ist zum Beispiel Sally. Also alle Klonlinien werden klein geschrieben, nur so als nebenbei Bemerkung. Also wir haben diese Sally-Klonlinie und diese Sally-Klonlinie ist eben die perfekte Krankenschwester. Das heißt, die bekommen, die haben halt die richtige Physis, Ausstrahlung, die sind halt genau so, wie man sich eine perfekte Krankenschwester vorstellt. Also hart im Nehmen, hat er Knochen, belastbar, nicht leicht zu erschrecken, kann Blut sägen und so weiter und so fort. Also man kann sich vorstellen, dass es da irgendwann einmal eine richtig wahnsinnig gute Krankenschwester gibt und die wurde eben zur Spenderin ernannt, also hast du es nämlich. Also es hat immer einen richtigen Menschen gegeben und der hat dann sein Genom gespendet und daraus sind dann eben diese Gen, also diese Klonlinien hervorgegangen. Was das angeht, da gibt es verschiedene Klonlinien, die alle verschiedene Sparten besitzen oder ökologische Nischen besitzen, um jetzt ein paar Beispiele zu nehmen. Also wir haben diese Krankenschwester-Klone, wir haben aber auch Servicepersonal, wir haben also Mechaniker oder Installateure, sagen wir es mal so, also Leute, die halt eine Klonlinie, die vor allem handwerkliches Geschick hat. Wir haben auch Sicherheitskräfte, also Polizisten zum Beispiel. Polizisten sind aus der Klonlinie Jerry und wir haben auch, tja, die beiden Klonlinien, mit denen wir es vor allem zu tun haben, das sind die Russ und die Evangelines. Und zwar schon so aus, dass die Russ die Leibwächter sind und Evangelines, das ist so eine Art, tja, gescheiterte Klonlinie. Gedacht waren die Evangelines eigentlich als Gesellschaftsdamen, das heißt als Freundinnen, als Gesellschafterinnen für diese Aristokraten, also Aristokraten heißen die nicht, in dem Buch werden die als Alphas bezeichnet, das sind eben diese Leute, die da ganz oben stehen, also die Unternehmer, Politiker, Künstler, Sportler auch, die eben wahnsinnig viel Geld haben, also unfassbar viel Geld haben und die es sich eben leisten können, ja, im Prinzip die sich alles leisten können und die Idee bei der Herstellung der Evangeline-Klonlinie ist halt, dass man so eine Freundin hat, mit der man Gespräche führen kann. Das ist in die Hosen gegangen und das führt dazu, dass die Evangelines eben ja, in einer prekären Situation leben, weil es eigentlich den Job, für den sie gezüchtet worden sind, den Job gibt es eigentlich nicht. Auf der anderen Seite haben wir dann die Russ-Klonlinie und die Russes, die sind wie gesagt Leibwächter. Das geht in die gleiche Richtung. Diese Alphas, die haben eben Bedarf an Leibwächtern und zwar einen ziemlich hohen Bedarf, weil es immer wieder Anschläge gibt. Ja, dafür jetzt später mehr. Jedenfalls führt es eben dazu, dass sie verlässliche Leibwächter brauchen. Das sind eben diese Russes. Und an diesen Russes bekommen wir auch vorexerziert, wie es dazu gekommen ist, dass es überhaupt diese Klone gibt auf dieser Welt. Und zwar schaut es so aus, dass es einen Spender gegeben hat, einen gewissen Thomas so und so. Und dieser Thomas so und so, der war eben der Leibwächter des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten. Und auf dieser Vizepräsident war anscheinend ziemlich unbeliebt. Also warum erfahren wir nicht in dem Buch, aber war eben unbeliebt. Und auf den sind in einer Woche drei Attentate verübt worden. Und dieser Thomas hat es eben geschafft, drei dieser Attentate zu vereiteln. Also alle drei davon natürlich. Und beim dritten Attentat ist er leider eben selber gestorben. Und was wir dann als Leser vorgeführt bekommen, das ist eben diese Senatssitzung zur Einführung des Gesetzes für die Klonung von Menschen. Und da wird so eine Ansprache vorgebracht, dass eben wir diese Person haben, diesen amerikanischen Helden, diesen Leibwächter, der eben nicht nur kompetent war, sondern bis in den Tod hinaus loyal und es wird eine ziemlich emotionale Rede gebracht und ja, und die endet eben damit, dass eben diese Loyalität belohnt werden muss und sie wird eben belohnt dadurch, dass sein Genom eben geklont werden soll, damit dieser Leibwächter halt in seinem Tod noch weiterleben kann. Gestiftet wird dieses Genom eben von den Eltern des toten Leibwächters, die daraufhin zu einem Haufen Kohle kommen und auch zu Alphas werden, das ist nur so nebenbei. Und ja, das bekommen wir eben diesen vorgeführt, also diesen emotionalen Moment, der eben der eben den Grundstein für die ganze Klonerei gelegt hat. Ja, und wir als Leser wissen natürlich, dass das ein Haufen gequirlte Scheiße ist. den Politikern, also den Senat und so weiter und so fort, denen geht es überhaupt gar nicht um, tja, die Belohnung eines amerikanischen Helden und so weiter und so fort. Denen geht es nur darum, dass sie halt da einen geilen Typen gehabt haben, einen geilen Spender oder einen geilen Archetypen für einen perfekten Leibwächter, der einerseits kompetent ist und andererseits bis in den Tod hinaus loyal ist. Also jemand, auf den man sich zu 100% verlassen kann. Ja, was diese Loyalität angeht, das ist eben so das Hauptmerkmal dieser Klonlinie. Die sind überaus kompetent und so weiter und so fort, also überaus loyal, die verraten ihre Auftraggeber niemals. Also es kommt einfach nicht vor, dass die einen Job annehmen und dann von jemand anderem mehr geboten kriegen und dann ihren Auftraggeber in den Rücken fallen. Das passiert einfach nicht. Und diese Loyalität ist halt der Hauptgrund, warum es diese Klonlinie überhaupt gibt. Und tja, so erfahren wir eben, wie es mit der ganzen Klonerei angefangen hat. Aber wie gesagt, das war jetzt vor Hunderten von Jahren, also das Buch spielt, glaube ich, 300 Jahre in der Zukunft. Und wann diese Klonerei wirklich angefangen hat, das erfahren wir nicht direkt. Aber es ist bestimmt schon mindestens 100 oder 150, 200 Jahre her. Jedenfalls, wir erfahren eben, wie dieser Grundstein gelegt ist. Und wir kriegen die Jetzt-Situation vor Augen geführt. Und in der Jetzt-Situation ist eben nicht nur dieser Leibwächter geklont, sondern eben auch die Krankenschwester ist geklont. Der Installateur ist geklont. Ja, die Stewardess ist geklont. Im Prinzip werden alle Arbeiten, die halt einen bestimmten Personalbedarf haben, von den Klonen erledigt, der Person, die das eben besonders gut hinkriegt. Und diese ganze Prozedur oder diese ganze, wie soll ich das sagen, Situation, die führt eben dazu, dass die meisten Arbeiten, die halt so anfallen, also wie gesagt, wirklich alles von Leibwächter zu Polizisten zu Installateur zu Krankenschwester, im Prinzip jeden Job, den man sich so auf die Schnelle vorstellen kann, im Prinzip jeder Job wird von einem Klon erledigt, der eben dafür besonders gut geeignet ist. Und das führt dazu, dass die echten Menschen ökologisch an den Rand gedrängt werden. Das heißt, für die gibt es einfach keinen Job mehr. Selbst wenn man eine Krankenschwester ist, dann ist man halt nicht so eine Klonkrankenschwester, sondern keine Ahnung was. Man ist halt jemand anderer. Man ist ein richtiger Mensch, der halt, tja, nicht genormt ist. Und diese Normung führt eben für die Klone dazu, dass sie einen enormen ökologischen Vorteil haben und die Menschen haben den eben nicht mehr. Und tja, das führt zu einer riesigen Reibung zwischen den Klonen und den Menschen. Und da schaut man so aus, dass die Klone im Prinzip die Mittelschicht bilden. Also die Arbeiter, die Mittelschicht ist von Klonen, die bilden Klone. Und Menschen findet man nur noch am unteren Rand der Gesellschaft. Und also dort, wo es im Prinzip nicht wirtschaftlich ist, also quasi für einen bestimmten Job Klone zu züchten. Und man findet noch, also in dem ganzen ersten Buch gibt es nur zwei Menschen, die irgendeiner Arbeit mit nachgehen. Also wie gesagt, im ersten Buch spielt der Krankenhaus eine größere Rolle. Wir haben diese Klonkrankenschwestern drinnen und wir haben halt einen Arzt in diesem Krankenhaus und dieser Arzt ist kein Klon und es gibt noch einen Medizintechniker und auch dieser Medizintechniker ist kein Klon. Aber wir kriegen noch einen Haufen Menschen geschildert und das Los dieser Menschen ist halt alles andere als aussichtsreich. Also man kann sich schon ausrechnen, dass die Menschen immer, also die ursprünglichen, die echten Menschen immer weiter absteigen werden, dass sie immer mehr, tja, dass sie einfach wegsterben werden, weil diese Unsterblichkeit, die gibt es zwar für jeden, aber man muss dafür bezahlen können. Wenn man nicht dafür bezahlen kann, dann kriegt man sie nicht, dann wird man älter, älter, älter und irgendwann stirbt man, dann hat man Pech gehabt. Ja. Das ist halt dieser Mechanismus, wie diese Gesellschaft dann funktioniert. Und man kann sich natürlich ausrechnen, dass jetzt ganz oben diese echten Menschen stehen, die halt auch, tja, sagen wir so, begabte Künstler sind, also begabte Individuen. Und die Mitte ist halt die Klone und unten ist halt der Rest der Menschen, die eben nicht so wahnsinnig besonders sind. Ja, das ist halt mal die Situation, was die ganzen Klone angeht. Gibt es noch was dazu zu sagen? Ach so, ja, und wie gesagt, es wird nicht erklärt, warum, wie es dazu gekommen ist, dass es auf dieser überbevölkerten Welt eigentlich Klone gibt. Warum es die eigentlich gibt, das wird dem Leser einfach nicht gesagt. Das muss man sich selber zurecht interpretieren. Und ich interpretiere das so zurecht, dass die Alphas, also diese Eliten, eigentlich die ganze Menschheit ausrotten wollen. Also alles, was nicht sie selber sind. Und dass diese Klone eben, tja, eine demokratische Massenvernichtungswaffe sind. Also, um es jetzt mal so zu sagen, wenn man halt ein begabter Künstler ist, dann ist man ein begabter Künstler. Wenn man halt oben steht auf dieser, in dieser Gesellschaft, man ist sowas wie, sagen wir mal, Steve Jobs, dann hat man ausgesagt. Und das Einzige, was einem das Leben versauen könnte, ist eben, wenn ein anderer Steve Jobs daherkommen würde, der eine bessere Idee hat. Und wo soll der herkommen? Das ist natürlich irgendein Zufalls, wie soll ich sagen, ein Zufallsprodukt aus der Menschheit. Und sowas will man eigentlich nicht haben. Und deswegen sind ja die Klone die ideale Lösung dafür, weil von Klonen ist eigentlich nichts Unerwartetes zu erwarten. Wenn man halt diesen Krankenschwestern-Klon hat, der eignet sich eben perfekt zur Krankenschwester. Und das war's eigentlich. Aber das heißt auch gleichzeitig, dass er sich nicht für was anderes eignet. Und das heißt eigentlich auch, dass dieser Klon zum Beispiel niemals ein Bild malen wird oder eine Idee haben wird, die jemand vor ihm nicht gehabt hat und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben oben diese betonierte Alphas, die eben einen Haufen Kohle haben und dafür sorgen wollen, dass es so bleibt. Die Mittelschicht, die ganze Menschheit wird verdrängt durch diese Dito-Heads, um es jetzt mal so zu sagen. Das sind die Schimpfwörter der Klone für die Menschen und die Menschen für die Klone. Das heißt, die Klone bezeichnen die Menschen als Hinker und die Menschen bezeichnen die Klone als Dito-Heads, also weil die alle immer gleich sind. Und das Motto der Menschen ist eben Vorteil durch Vielfalt und so weiter und so fort. Aber die Menschen sind eben, wie gesagt, am absteigenden Ast, die Klone sind am aufsteigenden Ast. Ja, das ist erstmal die Situation, so was die Klone angeht. Jetzt muss ich noch weiter ausholen und über was rede ich jetzt? Am besten über die Art und Weise, wie eben Marusek schreibt. Und wie gesagt, dieser Marusek, der schreibt nicht auf ein Ziel hin, sondern schreibt ums Ziel herum. Also wie gesagt, wie bei den Klonen, muss das sich eben ausrechnen, um was es in diesem Buch eigentlich wirklich geht. Und also alles, was wichtig ist in dem Buch, das erfahren wir nicht direkt. Das erfahren wir, das müssen wir uns alles selber erarbeiten. Und das ist hochinteressant, sagen wir es mal so. Oder kompliziert, oder wie auch immer. Unter anderem schaut es eben so aus, dass es anscheinend, also alles, was ich jetzt sage, das ist meine eigene persönliche Interpretation zu dem Buch, es hat anscheinend einen Krieg gegeben in der Vergangenheit, weil es ist so, dass die Menschheit anscheinend nur noch in Städten leben kann. Also es gibt Städte und es gibt Agrarflächen, um es jetzt mal abzukürzen. Und zwar erfahren wir auch relativ schnell, dass es draußen in diesen Agrarflächen überall Überreste von nanitischen Kampfmaschinen gibt, also Nanoviren. Und wenn die auf irgendwas landen, dann kann das sein, dass sie halt Menschen innerhalb von Minuten auffressen. Und das ist schlecht. Und deswegen lebt der Großteil der Menschheit in Städten, die vor allem von Baldachinen beschützt werden. Ein Baldachin ist nichts anderes als wie eine riesige Glaskuppel, die halt das ganze grausige Zelt draußen haltet und drinnen haben wir halt gefilterte Luft und so weiter und so fort. Und das ist auch so ein Element, was in dem Buch eben auftaucht, denn in diesem Buch drinnen werden die Baldachine abgeschafft. Das heißt, es ist einfach ein politisches Event, das eben vor sich geht. Wie soll ich das jetzt beschreiben? Wie immer in einem Buch drinnen bekommen wir die Gründe dafür eigentlich nicht erklärt. Das heißt, wir wissen auch nicht, was für eine Art von Regierung überhaupt an der Macht ist, beziehungsweise wer da die Macht hat. Das heißt, wer da die Macht hat, vielleicht rede ich mal darüber, wir haben jetzt die Eliten und diese Eliten haben natürlich erst einmal einen Haufen Geld. Aber die haben nicht nur Geld, die haben auch fortschrittliche Technik und unter anderem haben sie auch Mentare und das ist ein weiteres Element in dem Buch drinnen, neben die Klone, das halt bemerkenswert ist. Was ist ein Mentar? Fragezeichen. Und zwar ein Mentar ist eine Art künstliches Bewusstsein, also man kann sich vorstellen als künstliche Intelligenz, aber das trifft nicht ganz, weil das Ganze halt auf einem biologischen Gewebe beruht. Das heißt, ein Mentar hat auch, abgesehen von dieser rein mathematischen Intelligenz, eine Persönlichkeit. Und Dieses biologische Gewebe ist wahnsinnig hilfreich. Also im Prinzip alle hochwertigen Computer in der Zukunft laufen auf diesem Gewebe. Nur es ist unfassbar teuer. Also in dem Buch werden ein paar Zahlen genannt, dass wenn ich es jetzt umrechnen müsste, würde ich einfach sagen, dass ein Gramm von diesem biologischen Gewebe ungefähr 5 bis 10 Mal so teuer ist wie ein Gramm Gold bei uns. Und ja. Es ist halt auch eine Notwendigkeit für alle Menschen. Das heißt, auch die ärmeren Menschen haben sogenannte Wallets oder beziehungsweise Gürtel. Also die haben so eine Art, wie soll ich das sagen, intelligentes Spamfilter. Ja, was das angeht, was es in dieser Welt der Zukunft nicht gibt, das ist Privatsphäre. Das heißt, man wird nicht dauernd vom Staat überwacht, das heißt wahrscheinlich das auch, aber vor allem wird man die ganze Zeit privat überwacht. Das heißt, am Anfang von Buch 1 ist es so, dass überall Bienen und Wespen und Drohnen herumfliegen, und bei diesen Bienen und Wespen handelt es sich um nichts anderes als wie um, tja, Mini-Drohnen, die eben herumfliegen und vor allem den Auftrag haben, Leute zu identifizieren, damit man denen personifizierte Werbung zuspielen kann. Und das ist eine ziemlich üble Sache, denn wir haben eben, wie gesagt, diese künstlichen Intelligenzen, und diese künstlichen Intelligenzen, die haben halt, tja, die sind eben schneller als die menschlichen Gehirne, und die können im Prinzip jeden Spamfilter niederreißen. Einfach dadurch, dass sie, tja, wie soll ich das sagen, wenn die die Spam-Mail abschicken, dann ist es nicht der computergenerierte Spam-Mail, sondern jede einzelne Spam-Mail würde so ausschauen wie von einem wirklichen Menschen geschrieben, und eigentlich kann man den Spam nicht mehr von wirklichen Meldungen unterscheiden. Und tja, das Einzige, was dem halt entgegensteht, das ist halt eine eigene künstliche Intelligenz, die halt den Spam von einem wichtigen unterscheidet. In dem ersten Buch ist es tatsächlich so, da wird an einer Stelle ein billiges Mobiltelefon gekauft, und wie der Käufer des Telefons zu Hause ankommt, noch eine Stunde Gehzeit oder so, da hat auf diesem Telefon 1 Million Anrufe in Abwesenheit. Das heißt, wir haben da wahrscheinlich Firmen, also all das wird nicht gesagt, das impliziere ich einfach mal. Wir haben da Firmen, und diese Firmen haben wahrscheinlich irgendwo ein paar Kilo von diesem Biogel im Keller rumstehen, und die sind mit nichts anderes beschäftigt, als wie mit Spam zu verbreiten. Tja, das dürfte ausgesprochen gut funktionieren. Also in dieser Welt kann man die Wirklichkeit kaum noch, tja, sagen wir so, wenn man in dieser Welt auf Facebook gehen würde, dann könnte man nicht unterscheiden, ob das jetzt die wirkliche Version von Facebook ist, die man eben hat, wo man sein Account hat, oder ob das eine ganze, ob die ganze Facebook-Seite, die man da sieht, nicht alles nur von einem tja, Mentat ausgespuckt wurde, nur im Sinne von irgendjemandem eine Meldung unterzuschieben oder Informationen unterzuschieben oder zu beeinflussen oder irgendwas zu verkaufen. Das heißt, tja, als Mensch selber ist man in diesem ganzen Kommunikations-Space aufgeschmissen. Und tja, ohne dass man eben selber einen Mentor auf der Seite hat, beziehungsweise so eine abgespeckte Version, eine Art Spamfilter, kommt man in diesen Kommunikationsraum eigentlich gar nirgendwo mehr hin, weil man einfach ein hilfloses Opfer ist. Man kommt geistig nicht mehr zurecht mit der ganzen virtuellen Realität. Und ja, das führt aber auch dazu, dass, tja, wie soll ich sagen, je mehr Geld man hat, desto mehr Mentare kann man sich leisten, desto mehr Rechenpower kann man sich leisten, und desto mehr Zeug kann man da abziehen. Ja, was das angeht, einfach mal den Furcht, den, die, also den Prolog von Buch 1 lesen, also von Wir waren außer uns, den Prolog von Buch 1 lesen, oder auch die Kurzgeschichte Wir waren außer unser Glück, da wird ungefähr geschildert drinnen, was diese Alphas ungefähr erreichen können. Also, wie soll ich jetzt sagen? Jeder dieser Alphas ist im Prinzip eine eigene kleine Atommacht, die sich im Prinzip alles erlauben können. Und ja, wie das in den Büchern ausschaut, da hat der Staat nicht unbedingt mehr viel zu sagen. Und die Alphas machen eben die Gesetze so, wie es ihnen halt zu Passe steht. Also was das angeht, wir bekommen da wirklich in einer Zeile oder in einem Absatz so gesagt, dass das Land, wo das Ganze spielt, also das Ganze spielt auf dem Kontinent Amerika, aber das Land, in dem das spielt, das heißt die Vereinigten Demokratien. Das heißt, es scheint noch so eine Art demokratisches System zu haben, aber wie das genau funktioniert, darauf wird gar nicht eingegangen. Und in den Kurzgeschichten ist eben eine Kurzgeschichte drin, wie eben dieses Unsterblichkeitsprogramm eingeführt wird. Und das lässt alles darauf schließen, dass das alles, die ganze Welt, wie wir sie vorfinden, im Prinzip nur von den Alphas zurecht gebogen wird zu ihren eigenen Bedürfnissen. Und dass Demokratie und so weiter, das wird eigentlich gar keine große Rolle spielen und also noch weniger, als man das eigentlich glauben könnte. Ja, das ist jetzt mal so die ganze Situation auf dieser Welt und die ganze Situation mit den Klonen. Und ja, reden wir von einem weiteres Element. Also wir haben das Applied People. Ja, Applied People ist eben die Firma, die diese Klone beschäftigt. Und über die muss man es doch noch ein paar Wörter verlieren, nämlich wie verdient diese Firma eigentlich Geld mit Klonen? Beziehungsweise wie läuft die ganze Ökologie oder die ganze Arbeitswelt in dieser Zukunft eben ab? Und zwar schaut es so aus, dass der Vorteil dieser Klone eben darin liegt, dass sie ersetzbar sind. Das heißt, wenn ich ein Festival gebe und ich brauche 25 Security-Leute, dann rufe ich einfach an und sage, ich brauche für den und den Tag 25 Jerrys, weil Jerrys waren eben die Security, also die Polizisten, aber man könnte sie auch im Konzert ersetzen und so weiter und so fort, und dann weiß ich im Prinzip, was ich kriege. Und die Lebensrealität dieser Klone schaut eben so aus, dass sie so in in einer Art Gildenhaus oder in einer Art Leiharbeiterfirma sind und jeden Tag irgendwoher von dem Mental ihrer Stammeslinie Aufträge für den Tag zugesprochen kommen und dort halt mehr oder weniger verdienen. Und das beruht halt alles darauf, dass diese Klone mehr oder weniger alle ziemlich austauschbar sind. Das heißt, wenn man dieses und jenes Problem hat, dann ruft man von dort an, dann kriegt man einen idealen Klon geschickt, mehr oder weniger. Und ja, das war's dann auch schon. Also so funktioniert die ganze Ökologie. Und es ist halt anzunehmen, dass eben auch Applied Materials dort mitschneidet. Das heißt, am allem, was dieser Klon verdient, verdient auch Applied Material. Applied Material, habe ich gesagt. Ich meinte Applied People. Es gibt auch noch andere Klonfirmen, wie wir nebenbei erfahren, wie wir alles nebenbei erfahren. Und dann Mac People und was weiß ich was noch alles. Also wie gesagt, wir haben diese riesengroßen Konzerne. Was diese riesengroßen Konzerne angeht, da gibt es noch einen zweiten riesengroßen Konzern, den ich unbedingt erwähnen muss. Und zwar, das ist EP, Eli Pluralis. Ich weiß gar nicht, wie du ausgeschrieben hast, der wird im Buch nur mit EP abgekürzt. Und zwar ist dieser Konzern eben eine Weiterentwicklung von Google, um es jetzt mal kurz zu sagen. Und dieser Konzern hat sich eben, oder was macht dieser Konzern? Also vorrangig macht dieser Konzern, was das sammelt, das sind eben digitale Bewusstseinskopien bzw. Bewusstseinssimulationen. Man kann sich für ein kleines Geld, also auch wieder auf so Tagelöhnerbasis, kann man zu diesem Konzern, zu einer Niederlassung hingehen und man wird dann halt an verschiedenen Sonden angeschlossen. Unter anderem bekommt man eine kleine Sonde in den Arsch rein, das wird explizit erwähnt, und dann wird man vor einem Bildschirm gesetzt, auf den eben Nachrichten, Werbesendungen und so weiter und so fort laufen, und die ganze Reaktion der Persönlichkeit wird eben aufgezeichnet, und das geht eben so weit, dass wenn man das lang genug macht, dann kann diese Firma anscheinend zu 100% genau vorhersagen, wie sich ein Mensch in einer Situation so und so verhält oder beziehungsweise wie ein Mensch halt auf einen bestimmten Werbespot reagiert oder wie ein bestimmter Mensch eben auf dieses und jenes reagiert und so weiter und so fort. Und im ersten Band wird das ziemlich explizit dargestellt. Es gibt eine Nebenfigur, die arbeitet dort auf täglicher Basis, das heißt, er geht hin, er kriegt Sonden angeschlossen und er sieht eben unter anderem Nachrichten an und so weiter und so fort. Und also die Nachrichten sind besonders witzig, weil die Nachrichten, es wird ihm gesagt, dass die Nachrichten zur Hälfte wahr sind und zur Hälfte sind sie gefälscht. Das wird im Buch so gesagt, der Person, und er bekommt seltsame Nachrichten vorgeführt, und als Leser ist es halt interessant zu erraten, welche Nachrichten echt sind und welche gefälscht sind. Und diese Nachrichten bekommt eben vorgeführt, um eben vorzusagen, wie eben diese Leute auf diese Nachrichten reagieren. Und diese Firma ist eben ein Art, wie soll ich sagen, die hat fast einen gottgleichen Status, weil sie eben so gut wie alles vorhersagen kann. Am Anfang vom Buch 2 gibt es eben eine Gerichtsverhandlung und diese Gerichtsverhandlung schaut so aus, dass diese Firma digitale Bewusstseinskopien als Geschworene verkauft. Also diese Geschworenen werden natürlich verkauft, also die Kopien werden verkauft und die Firma, also EB hat eben keinen Zugriff mehr drauf auf diese Kopien, aber sie haben ja noch andere Kopien in ihrem Lager, also die gleichen Kopien, also Kopien von der Kopie, um es jetzt mal so zu sagen, und können halt anhand dieser Kopie eben vorhersagen, wie das Gerichtsverfahren ausgehen wird, bevor das Gerichtsverfahren überhaupt noch ausgegangen ist. Tja, das ist halt so ein Aspekt von dem Ganzen. Und diese Persönlichkeitskopien, die spielen halt dann eine größere Rolle in dem Buch. Und zwar wird irgendwo in dem Buch drinnen eine Art Bewusstseinsvirus freigesetzt. Das heißt, jemand wird getötet. Also das ist, oder zumindest, ich sag's einfach mal so, das stimmt jetzt zwar nicht, aber das gibt einen richtigen Geschmack. Jemand wird getötet und zwar wird er getötet durch Fernsehen. Und zwar hat diese EB eben eine Bewusstseinskopie von diesem Menschen in einem Speicher und die hat eben Verarbeitungskapazität Ende nie dank dieses Biogels und tja. In ihrem Computersystem werden eben so viele Simulationen gefahren, bis eben irgendeine, wie soll ich das sagen, eine Symbolsprache gefunden wird, die eben in den Betroffenen tödliche Depressionen hervorrufen. Das heißt, wenn immer dieser Mensch Fernsehen sieht, dann saugt er im Prinzip Gift durch das Fernsehen auf, das speziell auf ihn abgestimmt wird. Und das wäre jetzt damit gemeint, dass eben diese Alphas, die eben diese Vorstandsvorsitzenden unter anderem, also eine Alpha ist eben diese Inhaberin dieser Firma und die hat eben tja, eine Art gottgleiche Macht, weil sie eben Zeug machen kann, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann als Normalmensch. Dadurch, dass sie eben Rechenkapazität hat und Aufmerksamkeit und Kohle ende nie und dieses, jenes, solches, sind ihnen eigentlich keine Grenzen gesetzt. Genau wie es mit der Überwachung ist, also wie gesagt, ich habe jetzt diese Bienen und Drohnen erwähnt, und zwar ist es eigentlich verboten, diese Bienen und Drohnen loszuschicken, beziehungsweise auch dort gibt es im Buch eine Entwicklung, diese Bienen und Drohnen, die treten nur am Anfang vom Buch 1 auf, dann werden irgendwann mal die Baldachine abgestafft und stattdessen wird Nast ausgestreut, also intelligenter Staub, um es jetzt mal kurz zu machen. Die Idee ist das, dass diese Baldachine, diese Glaskuppeln über diese Städte, ja, wie soll ich sagen, nicht rentabel sind, also so wird das zumindest dem Leser gesagt. Ob das wirklich stimmt, da muss man sich selber sein Bild drüber machen. Also wie gesagt, das Buch schreibt nur um Themen herum. Das ist der Witz dabei. Na, wie dem auch sei. Jedenfalls werden die Baldachine abgeschafft, die Glaskuppel wird abgeschafft und der Nast wird über die Städte losgelassen. Und der Nast ist nichts anderes als wie eben Naniten, die sich festsetzen im Körper, die einerseits dem, tja, die bösen Nano-Killer-Roboter bekämpfen, die jetzt von außen eingeweht werden, da ist der Baldachin weg ist. Und auf der anderen Seite ist halt ein Nebeneffekt davon, dass es im Prinzip so ist wie eine Privatsphäre gar nicht mehr gibt. Das heißt, wenn jeder Mensch über und über mit Naniten überzogen ist, wird im Prinzip alles aufgezeichnet. Und zwar von jedem. Theoretisch ist das verboten, aber praktisch schaut es eben so aus, dass kein Mensch weiß, wo diese Naniten eigentlich herkommen. Und das führt eben dazu, dass ja, im Prinzip nichts mehr privat ist. Also alles wird von wahrscheinlich nicht nur einem, sondern 5 oder 10 oder 100 Firmen, also Data Mining Firmen, aufgezeichnet und ausgewertet. Und durch diese Mentare, durch diese künstliche Intelligenzen kann man im Prinzip alles auswerten und die richtig reichen Leute, also die einzige Ort, wo es eine private Sphäre gibt auf der ganzen Welt, das sind diese Null-Suiten. Also ein Null-Suite ist eben tja, eine Art Reinraum. Wenn man rein will, muss man sich eben 3 Stunden lang dekontaminieren. Das passiert in dem Buch tatsächlich, wird sehr eindrucksvoll geschildert. Eine Person geht dann aufs Klo und zählt eine Wurst ab und die schaut aus, als wäre sie mit Chrom überzogen, weil wahrscheinlich im Körper drinnen ein halbes Kilo Metall nur an Naniten war. Naja, wie dem auch sei. Was wollte ich jetzt sagen? Es gibt keine Privatsphäre mehr und wer dahinter steckt, ist auch wieder klar, wieder die Alphas, die eben, ja, das irgendwie so gedeichselt haben, dass sie jetzt noch mehr Informationen über die Bevölkerung kriegen, die sie noch besser ausbeuten können und so weiter und so fort. Und man kann sich als Normalmensch dagegen im Prinzip überhaupt gar nicht mehr wehren. Ja, es war auch ein anderes spannendes Element. Was noch drinnen ist und was ich jetzt noch kurz ansprechen werde, das sind die beiden Hauptpersonen im Buch Nummer 2, in Mind Over Chip. Das sind nämlich zwei Klone. Generell bekommen wir das Buch aus der Sicht von, also die ganze Gesellschaft, bekommen wir aus dieser Sicht von Klonen präsentiert. Und unsere Hauptperson, wie gesagt, sie ist ein Rust und eine Evangeline, das heißt eine Leibwächter und eine Gesellschaftsdame, eine Gescheiterte. Und am Ende von Buch 1 gibt es so ein bisschen Bewegung in dem Ganzen und die führt dazu, dass die Evangelines aufsteigen, also die ganze Klonlinie wird aufgewertet, also es passiert etwas und das wirkt sich sehr vorteilhaft aus auf alle Evangelines und beim Rust ist es genau umgekehrt. Der wird halt in eine Situation manövriert, eine ziemlich aussichtslose, und die führt eben dazu, dass er, tja, wie soll ich sagen, etwas macht, das ein Rust noch nie zuvor in seinem Leben getan hat. Und das führt unter anderem zu gesellschaftlichen Abstieg. Und ja, wie soll ich jetzt sagen, alles, was in einem Buch geschrieben wird, wird eben um Dinge herum geschrieben. Wobei man aber sagen muss, dass sich die Leute, also die Personen in dem Buch, schon der ganzen Situation bewusst sind. Sie können es eben nur nicht ändern. Das heißt, wenn man halt, selbst wenn man den Plan kennt, den die Alphas oder genauso wie ich das alles extrapoliere aus den Vorgängen, die da eben vor sich gehen, genauso tun das auch die Protagonisten in dem Buch drinnen. Ja, aber ja, das führt jetzt einfach zu weit. Wie dem auch sei, wir kriegen eine dieser zwei Klone. Die Evangeline steigt auf, die steigt sogar sehr hoch auf. Die wird zu einer Art Alpha, also zu einer Mini-Alpha. Also, wenn man es jetzt in Euro ausdrücken würde, würde man sagen, sie kommt zu einem kleinen Vermögen von ungefähr 50 bis 100 Millionen Euro. Das heißt, ganz nach oben schafft sie es nicht, aber sie ist zumindest mal so eine Art B-Promi. Und ja, dieser Rust, dieser Leibwächter, der vorher immer die Alphas beschützt hat, der wird eben als unreliable, als unverlässlich eingesetzt und er hat halt einen beruflichen Abstieg vor sich. Und dieser Leibwächter, der heißt Frank nämlich, das ist eine hochgradig interessante Person, denn, wie soll ich das sagen, der beginnt sich mit der Gesellschaft, in der er lebt, beziehungsweise mit seiner eigenen Vergangenheit, beziehungsweise mit seinem eigenen Dasein als Klon, also, wie soll ich das sagen, ja, auseinanderzusetzen. Ja, das ist das richtige Wort. Und tja, da erfahren wir einiges über die ganze Klonthematik, was das angeht. Da muss ich jetzt nochmal verweisen auf den Schreibstil von Marusek. Der hat diesen unglaublich prägnanten und einschneidenden Schreibstil. Und ja, wie soll ich sagen, der schreibt also wie gesagt, er schreibt um Dinge herum und er schreibt halt teilweise Sätze oder drei Sätze und diese drei Sätze, die eröffnen ein komplett neues Weltbild. Um jetzt nur ein Beispiel zu nehmen, ist eben, dass sich da zwei Klone unterhalten und der eine sagt halt, ja, ich bin leider ein bisschen krank. Sagt der andere, oh, da muss ich aufpassen, dass ich mich anstecke. Dann meint der andere, na, das, keine Angst, diese Krankheit betrifft nur Jeromes, aber für andere ist es nicht so, die stecken sich eher nicht dran an. Ja, stimmt, weil wir haben ja eine Monokultur von Menschen. Also wir haben Menschen, die praktisch gleich sind, natürlich genetisch her. Und wenn jetzt ein Virus, wenn wir jetzt ein Virus haben, da kann das natürlich sehr wohl sein, dass wir ein Virus haben, das sich nur auf einer Klonlinie besonders gut vermehrt und auf einer anderen praktisch überhaupt gar nicht, weil halt, tja, die Menschen ein bisschen anders sind. Genauso wie es bei Parasiten im Wald halt welche gibt, die nur Tannen angreifen, die anderen greifen nur Fichten an und es gibt halt welche, die greifen beides an. Ja, wie dem auch sei, aber allein schon die Idee, dass es klonspezifische Krankheiten geben kann, hat, glaube ich, noch bis jetzt noch nie jemand aufgebracht, obwohl es eigentlich vollkommen logisch ist. Wenn ich da immer den gleichen Mensch vor mir habe, dann habe ich eine menschliche Monokultur und das führt eben zu anderen Krankheiten. Und das bringt Marusek da in drei Sätzen unter. Also dieses ganze Konzept von, tja, menschliche Monokultur. Und das macht er nicht nur einmal, das macht er die ganze Zeit über. Also er dreht eben alles um. In meinem ersten Podcast habe ich eben schon diesen homosexuellen Klon erwähnt, Jerome und so weiter und so fort. Was fällt mir ein, in Mount Overship ist eine besonders schöne Passage drinnen, naja, die halt auch das Können von Marusek widerschildert. Und zwar, wie gesagt, wir haben diese Klonfirma, Applied People. Diese Klonfirma hat unter sich 5 bis 10 Millionen Klone. Also, wie sich diese Firma zu ihren Klonen verhaltet, ist ein bisschen unklar, aber es ist überhaupt gar nichts klar in dem Buch. Wie dem auch sei. Also, diese Firma ist dafür verantwortlich, dass, sagen wir mal, 10 Millionen Klone erzeugt werden. Übrigens genauso viele Einwohner wie Österreich hat ungefähr. Also, Österreich hat 8 Millionen. Wir haben also einen Machtfaktor. Diese Firma hat eine Vorstandsvorsitzende und wir bekommen einen Besuch bei dieser Vorstandsvorsitzenden im Büro geschildert. Und da schaut das eben so aus, dass diese Vorstandsvorsitzende einen Brief an der Wand hat. Und dieser Brief ist eben ein Dankschreiben. Und zwar schaut das Dankschreiben ungefähr so aus, dass der Verfasser dieser Vizepräsident ist, der in diesem Buch immer wieder auftaucht, also Stichwort dieser Vizepräsident mit den drei Attentaten. Und dieser Vizepräsident hat dann ein Dankschreiben verfasst. Und zwar an, ich sage einfach mal so, Mary so und so, vielen Dank für die vielen tollen Stunden in Ihrem Restaurant in Washington. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Gründung von weiteren Restaurants. Im Prinzip sagt das so: Unterschreiben der Vizepräsident der Vereinigten Staaten. So, ja, also vor 200 oder 300 Jahren, weil wie gesagt, diese Alphas, die leben ja ewig, war diese Frau anscheinend eine Restaurantbesitzerin in Washington, wo eben der Vizepräsident drinnen gegessen hat. Anscheinend öfters und es hat ihm geschmeckt. Mehr wird da gar nicht gesagt. Und wie gesagt, 200, 300 Jahre später ist sie die Vorstandsvorsitzende von einem Riesenunternehmen, wahrscheinlich dem größten der Welt oder so in die Richtung geht es, das Millionen Menschen produziert hat. Was ist dazwischen passiert? Wird nicht gesagt, aber man kann sich irgendwie denken oder man kann sich da nicht denken. Man kann so Vermutungen anstellen oder man kann es bleiben lassen, aber auf alle Fälle ist das eben wahnsinnig, tja, intensiv geschrieben. Und, tja, fällt man. Achso, ein anderes schönes Beispiel, der Schreibkunst von Marusek. Ich weiß nicht, ob ich das ansprechen soll, weil es wird einigen Leuten bestimmt sauer aufstoßen, aber ich muss es einfach mal sagen. Und zwar, wie gesagt, in dieser Welt gibt es keine Kinder. Wir haben diesen Hauptprotagonisten Frank, also diesen Rust-Klon, und der hat eben bei einer Gelegenheit eine Begegnung mit einer sogenannten Retro-Girl. Ein Retro-Girl ist nichts anderes wie ein Mensch, der sich so weit verjüngt hat, dass er im Prinzip wieder im Kindesalter ist. Und in dem Fall ist das Retro-Girl, um es jetzt mal kurz auszusagen, das wird auch so als Bombe abgesellt. Das heißt, die heißt Kitty und die ist halt ein Mensch und so weiter und so fort. Und die war früher mal, tja, was war die? Landschaftsarchitektin für die Alphas. Und die war früher mal 60 Jahre alt. Jetzt ist sie eben nicht mehr 60, jetzt ist sie 8 Jahre alt und das war's eigentlich. Der hat eine relativ unschuldige Begegnung mit dieser Kitty. Aber er stellt fest, dass diese Kitty irgendwie Gefühle in ihn auslöst, die er gar nicht kennt. Vor allem, weil das eigentlich das erste Kind war, das er sein ganzes Leben gesehen hat. Beziehungsweise, ja. Wie gesagt, Kinder gibt es gar keine mehr, keine biologischen und auch diese Retro-Kinder sind relativ selten. Also, das sind mehr so wie Zirkusattraktionen, sagen wir mal so. Und jedenfalls ist das erste Kind, das er sein Leben gesehen hat und seine Frau attestiert ihn eben, dass er sich aufführt wie ein Pädophiler. Obwohl ich glaube, das Wort gar nicht benutzt, weil das Pädophile gibt es eigentlich nicht mehr. Wenn es keine Kinder gibt, kann es keine Pädophilen mehr geben. Das heißt, wir haben da eine Hauptperson, die möglicherweise pädophil ist. Hochgradig, wie soll ich sagen, überdramatisch. Und diese Neigung, die führt eben dazu, dass er herausfinden will, was es eben mit seinem Spender auf sich gehabt hat. Ob dieser Spender möglicherweise pädophil ist, beziehungsweise ob er denn eigentlich pädophil ist oder nicht. Und tja, das ist eine eigenartige Herangehensweise. Wie gesagt, in dieser Welt gibt es keine Kinder mehr. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals ein Buch gelesen hätte, wo der Hauptprotagonist ein Pädophiler war. Das wäre mir wirklich in Erinnerung geblieben. Aber wie gesagt, Marusek macht es da und er bringt es trotzdem rüber, dass dieser Klon, dieser Frank, für den Leser ein sympathischer Charakter ist, obwohl der vermutlich, tja, einen dunklen Schatten aus seiner genetischen Abstammung hat. Beziehungsweise er ist ja nicht ganz allein, es gibt auch 100.000 andere von seiner Sorte. Naja, wie dem auch sei. Also wie gesagt, das Buch ist reichhaltig. Es ist Ideen Science Fiction vom Feinsten. Die Story habe ich in dem Buch angesprochen. Also das wird mir jetzt nochmal 3 Stunden dauern, nur ungefähr die Grundzüge der Story zu schildern. Und Marusek ist ein hervorragender Autor. Der schafft es nämlich, wie gesagt, diese Ideen, diese Konzepte, diese sehr simplen Konzepte dem Leser nahezubringen. Das heißt, im Prinzip erzählt uns was, auf das wir von allein gar nicht gekommen wären. Also allein schon dieser Zusammenhang mit keine Kinder bzw. Pädophilie, ja, ist wahrscheinlich nichts, worüber wir gerne nachdenken als normale Menschen, sagen wir es mal so. Und in dem Buch ist es aber drinnen und es wirft noch ein ganz anderes Licht auf die gesamte Gesellschaft bzw. auf alle Personen. Ja, aber gut, damit lassen wir es jetzt bewenden bei dem Buch, weil eigentlich im Prinzip können wir jetzt noch 3 Stunden weiterreden und wir würden nichts weiterkriegen. Ich bin im Podcast bis jetzt schon mehr zufrieden als mit dem letzten. Beim letzten war es noch ein bisschen mehr verschwurbelt. Ja, aber wie gesagt, lassen wir es bleiben. Was das Thema angeht, wenn ich jetzt die beiden Bücher vergleiche, wie gesagt, die Clans von Stratos und Mind Over Chip von Marusek, in beiden Büchern haben wir eben Klone drinnen und diese Klone sind nicht nur Ersatzteillager oder billige Arbeitskräfte, sondern die sind eben Teil der Gesellschaft und sie nehmen halt eine Rolle in der Gesellschaft an, die normale Menschen nicht übernehmen können. Und in beiden Fällen ist das interessant geschrieben. Also wir haben halt eine Klongesellschaft oder Klone und echte Menschen, die halt im Wettstreit miteinander stehen. Das finde ich vom Ding her sehr ähnlich, was jetzt den Stil angeht. Da kann Brin nicht gewinnen. Brin ist kein besonders guter handwerklicher Autor. Tut mir leid. Wie gesagt, in dem Buch ist zu viel Action drin von Brin. Es wird zu viel Zeit vertrödelt mit allen möglichen Blödsinn, obwohl man eigentlich ganz was anderes wissen möchte in dem Buch. Man möchte die Gesellschaft wissen, was da los ist, was sind da Verschwörungen, was sind da Geschichte und so fort. Davon gibt es zu wenig. Das Buch ist zu langatmig, man hätte es kürzen können. Und gegen Marusek hat er einfach keine Chance, weil Marusek als Autor einfach überragend gut schreiben kann. Der schreibt poetisch, der schreibt ideenreich, der schreibt einfach besser. Ich würde fast sagen, dass Marusek bei mir ganz sicher jetzt schon in den Top 10 also die Autoren steht, die ich für am besten halte, sagen wir es mal so. Ja, und ja, das war's jetzt schon wieder. Das war jetzt der Vergleich. Was ähnliche Bücher angeht, fallen mir überhaupt gar keine ein. Also, du müsstest nachdenken, mit Klone gibt es bestimmt irgendwas, aber Bücher, in denen das Thema Klone so gut umgesetzt wird, fällt mir keins anderes ein. Also, wer sich für Klon interessiert, die beiden Bücher lesen, da braucht man nichts anderes mehr lesen. Was die Verfügbarkeit angeht, Mind Over Chip und Counting Heads ist auf Englisch als E-Book verfügbar für einen günstigen Taler. Natürlich nicht auf Deutsch, weil gute Bücher erscheinen nicht auf Deutsch. Gute Science Fiction ist nur ein Phänomen, das findet nur auf Englisch statt und auf Deutsch eben nicht. Deswegen gibt es das Buch nicht auf Deutsch. Leider kann man nichts machen. Und was das Dings angeht, die Clans von Stratos, so hat das ist das Buch tatsächlich auf Deutsch erschienen im Jahre 1995. Es ist nicht wieder aufgelegt worden. Es gibt es auch nicht als E-Book. Das wäre wahrscheinlich viel zu kompliziert, da die PDF einzustellen bei Amazon und Geld dafür zu verlangen. Das macht doch niemand. Deswegen gibt es das Buch nur noch gebraucht zu kaufen. Wie gesagt, man sollte es sich kaufen, weil das Buch sehr gut ist. Man sollte sich nicht von dem blöden Cover abschrecken lassen. Das ist nämlich echt furchtbar. Warum gute Science Fiction in deutschen Sprachen keine Chance hat, ich schiebe das nur auf die Covergestalter und die Klappentextschreiber. Die sind schuld am Untergang der der guten fantastischen Literatur in Deutschland. Ja. Und jetzt muss ich noch eins loswerden und das ist der Podcast von nächster Woche. Normalerweise kündige ich keine Podcasts an, weil nämlich ja, ich die aufzeichne, dann verwurschtel und dann irgendwie in irgendeiner Reihenfolge wieder ausstrahle. Nur diesmal mache ich das nicht, denn nämlich, es ist Folgendes. Ich habe jetzt im Urlaub den Podcast Spoiler Alert gehört und da wurde unter anderem auch das Buch Krieg der Klone von John Scalzi durchbesprochen. Das ist jetzt wieder ein typisches Beispiel für einen dummen Einsatz von Klonen, aber wie dem auch sei. Jedenfalls in Spoiler Alert ist das Buch hoch gelobt worden, während ich das Buch nur als mittelmäßig bis schlecht empfinde. Naja, wie dem auch sei. Und es wurde im Spoiler-Alert auch die Meinung geäußert, dass es Science-Fiction mit Raumschiffen und Aliens und so weiter und so fort eigentlich nicht mehr gibt. Dass das nicht mehr modern ist oder dass das nicht mehr, wie soll ich sagen, keine literarische Gültigkeit mehr hat oder wie auch immer. Also, dass das nicht mehr stattfindet. Und das kann ich nicht unkommentiert so stehen lassen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, für die nächsten drei Podcasts eben Bücher mit Titten und explodierenden Raumschiffen rauszusuchen, die eben sehr wohl lesenswert sind und die sehr wohl etwas beitragen, die etwas wert sind, sagen wir es mal so. Und ich habe den tatsächlich schon am Podcast aufgezeichnet, und zwar im März, den habe ich noch nicht ausgestrahlt, und in diesem März befasse ich mich mit, Old Man's War bzw. Krieg der Klone von Skalzi. Also dieser Podcast, den kann man als Gegendarstellung zu dieser Lobeshymne auf Spoiler Alert hören, wenn man will. Und im Anschluss gibt es dann drei Podcasts, die ich jetzt als nächstes aufzeichnen werde. Und diese drei Podcasts werden sich beschäftigen mit modernen Büchern, modernen Science-Fiction-Büchern, mit Titten und explodierenden Raumschiffen. Versprochen. Ja, das war's dann jetzt aber wirklich. Falls mich jemand suchen will, ich bin auf Twitter unterwegs unter abmgw und auch auf Goodreads, da kann man sehen, was ich gerade lese. Und das war's dann für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören.